Ich hatte eine Idee und war fest davon überzeugt, dass es eine gute Idee ist. Vielleicht wart ihr auch schon mal in der Situation. Es war aber nicht nur eine Idee, sondern es war ein Eindruck. So, ich hatte den Eindruck, Simon, mach eine Predigtreihe über den ersten Johannesbrief. Also setzte ich mich hin, las den Brief in einem Schnauz durch und wollte mich dann an die Einteilung machen. Mein Plan ist und war damals schon, durch den ersten Johannesbrief zu predigen und in vier Teilen, an vier Sonntagen. Das musste doch möglich sein, dachte ich. Doch schon nur, als ich dann versuchte, die Gliederung des Briefes aufzuschreiben und so zu einer sinnvollen Einteilung zu kommen, wurde mir bewusst, dass das wirklich eine schwierige Aufgabe ist, die ich mir da gefasst habe. Ich muss sagen, ich mag den Johannes sehr. Besonders dann die drei Briefe, die er geschrieben hat, da ist er schon ein bisschen älter und dann spricht er uns an mit meine Kinder, eigentlich sogar meine Kinderlein aus dem Urtext. Also so diese Erhabenheit und auch der, aber ich finde so diese Liebe zu den Lesern, meine Kinderlein. Genau, also ich mag den Johannes auch den Stil, aber es ist so, es mangelt dem Johannes einfach an einem klaren Aufbau. Da müssen wir auch ehrlich sein. Da können wir ihn noch so fest mögen an Aufbau. Wenn der Paulus einen Brief schreibt oder schrieb, dann ist es wie ein Pfeil, schnurgerade. Einfach das eine führt zum anderen und alles ist durchdacht. Sehr, sehr schöner Aufbau. Und die Briefe von Johannes sind dagegen eher so mit einem Wollknäuel zu vergleichen. Der Aufbau scheint ungeplant und dafür gibt es dann ständig so Wiederholungen und man denkt, ah, das habe ich doch jetzt schon gelesen und dann trotzdem muss man achtsam bleiben, weil es in Nuancen dann trotzdem wieder anders ist. Also das kostet auch ein bisschen Energie, aber da müssen wir jetzt durch. Und auch sprachlich, während Paulus und Lukas in einem hervorragenden Griechisch ihre Texte aufgeschrieben haben, merkt man bei Johannes, dass er in dieser Fremdsprache einfach nicht gleich bewandert ist. Seine Sätze sind einfach, einfach gewählte Worte auch, und sie sind sehr kurz gefasst. Und zusammen so mit dem Wollknäuelaufbau kommt man dann sehr schnell in die Versuchung, die Texte von Johannes als banal und einfach abzutun. Man kann wirklich so einen Brief auch gut am Stück durchlesen. Das geht, man kommt so schnell durch. Aber wir dürfen nicht vergessen, was Johannes hier aufschreibt, ist Wort Gottes. Es ist also immer nur vermeintlich leichte Kost und es ist nur vermeintlich einfach gestrickt. Vielmehr hat es Johannes geschafft, unglaublich komplexe Dinge in wenigen und einfachen Worten zu packen. Und vielleicht ist das besonders schwierig für uns, weil wir dann eben versucht sind, irgendwie so zu denken, ah ja, das kenne ich ja, das habe ich auch schon gehört, das klingt so einfach. Und dann sind wir wahrscheinlich zu schnell. Aber wir müssen die Texte von Johannes eigentlich besonders langsam lesen und konzentriert sein, sonst verpassen wir die Besonderheiten und die bietet er. Ja, vom Inhaltlichen her geht es in den ersten der drei Johannesbriefe eigentlich. Also man könnte ihn vergleichen mit einem Familienalbum. Der erste Brief, der zeigt die Glieder von Gottes Familie auf. Denn so wie die Kinder ihren Eltern ähnlich sind, so sind die Kinder Gottes eben Gott ähnlich. Und diese Ähnlichkeit beschreibt Johannes hier. Und Johannes geht auf Kennzeichen ein, die jemand bekommt, wenn er sein Leben Jesus übergibt. Und wenn wir dann feststellen, dass wir diese Kennzeichen besitzen, dann dürfen wir auch wissen, dass wir das ewige Leben haben. Wir gehen dann später auf diese Kennzeichen ein. Und dann dürfen wir wirklich wissen, dass wir Kinder Gottes sind. Speziell an allen drei Johannesbriefen ist, dass sich Johannes nie als Verfasser zu erkennen gibt. Also wir lesen nirgends, dass irgendwie ich Johannes schreibe euch oder so. Das gibt es nicht. Aber schon die frühen Kirchenväter haben die Briefe klar dem Apostel Johannes zugeordnet und ich finde, es gibt keinen Grund daran zu zweifeln. Aber nebst der Frage, wer den Brief geschrieben hat, ist eigentlich auch die Frage, an wen denn der Brief überhaupt geht, nicht ganz klar. Es wird nämlich auch kein Empfänger erwähnt. Wobei, heute ist es jetzt klar, heute sind wir die Empfänger. Heute spricht er zu uns. Und dann interessiert mich natürlich auch immer, wann wurde denn der Brief ungefähr geschrieben? Und es ist auch hier so, es ist vieles nicht ganz klar. Er wurde so im Jahr 60 bis 95 nach Christus geschrieben. Und da ist in der Zeit ist wahnsinnig viel passiert. Und darum eben ist eine Einordnung gar nicht so einfach. Tendenziell eher in der späten Zeit, 80 bis 95, also nachdem das Jerusalem schon zerstört wurde. Klar, es ist etwas klar, ist der Grund, wieso er diesen Brief geschrieben hat. Und zwar ging er damit gegen eine Sekte vor, die damals immer populärer wurde. Aber diese Sekte war sehr wahrheitsfeindlich und damit war sie aber eine Gefahr für alle Christen. Es war eine christliche Sekte. Die Sekte nannte sich Gnosis, das bedeutet übersetzt Erkenntnis. Klingt eigentlich auf den ersten Blick sehr gut, oder? Wenn man sich Erkenntnis nennt. Mir ist dann in den Sinn gekommen, da gab es doch schon mal den Baum der Erkenntnis, wo man nicht essen sollte, also vielleicht ist es doch kein guter Name. Aber die nannte sich so und die Mitglieder, die hießen Gnostiker. Und der größte Fehler ihrer Lehre, also die Lehre hatte einige Fehler drin, aber der größte war, dass sie die Menschwerdung leugnete. Sie leugneten, dass Jesus Christus Gott war, der Mensch wurde. Und das war natürlich für Johannes nicht akzeptabel, dagegen ging er vor. Johannes wollte mit seinem Brief seine Leser vor dieser Sekte warnen und dafür beschreibt er in seinem Brief, was denn die wahren Kennzeichen der Kinder Gottes sind. Er sagte nämlich, die so etwas lehren, die haben auch die wahren Kennzeichen der Kinder Gottes nicht und daran könnt ihr falsche Lehrer erkennen. Er will, dass wir quasi daraus Sicherheit für unser Leben gewinnen und auch mündig werden, falsche Lehrer zu erkennen und dann, dass wir uns von ihnen distanzieren können. Und ich denke, das ist bis heute darum ein aktueller Brief. Ich finde, die Wahrheit ist immer noch unter Druck, heutzutage vielleicht mehr als auch schon mal. Und es gibt immer noch viele falsche Lehren und falsche Lehrer. Und wie gut, dass Johannes uns hier wie ein Hilfsmittel an die Hand geben will, dass wir selbstständig uns davor schützen können. Genau, das mal so als Einleitung. Aber jetzt wollen wir in den Brief eintauchen. Und wie jeder Brief hat auch dieser erste Johannesbrief eine Einleitung. Und ich lese euch davon mal den ersten Vers vor. Was von Anfang an gegeben war, war das Wort, das Leben bringt. Wir haben es gehört, wir haben es mit eigenen Augen gesehen, wir haben es angeschaut und mit eigenen Händen berührt. Also mir fällt da sofort die Ähnlichkeit zum Johannesevangelium natürlich auf. Und für mich ist da sofort klar, das muss auch der Johannes geschrieben haben. Er schreibt wieder vom Wort, wie im Johannesevangelium, das von Anfang an war, das Wort, das Leben bringt. Das ist ganz eindrücklich. Er bezeugt hier, dass er Jesus Christus gesehen hat, mit eigenen Augen und auch mit eigenen Händen berührt hat. Also er sagt, das, was ich euch jetzt über diesen Christus erzähle, das hat Hand und Fuß, weil ich habe ihn gesehen, ich habe ihn berührt, ich durfte Zeit mit ihm verbringen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich wünschte mir ja auch, dass ich Jesus einmal sehen dürfte und ihn berühren könnte. Mich spricht das nur schon an. Und ich weiß, der Tag wird kommen und ich freue mich sehr darauf. Die ersten vier Verse, die gehören zu der Einleitung zum Prolog. Und danach kommt ein Abschnitt, wo Johannes über die Gemeinschaft mit Jesus spricht. Und dieser Abschnitt nach der Einleitung, dieser Abschnitt über die Gemeinschaft mit Jesus, der geht von Kapitel 1, Vers 5, dann bis Kapitel 2, Vers 2. Und wenn ihr das dann zu Hause vielleicht nachlest, dann denkt ihr, meine Bibel hat eine ganz andere Einteilung. Simon, was hast denn du da gemacht? Ich sage euch, jede Bibel hat eine andere Einteilung von diesem Brief und jeder Kommentar hat eine andere Einteilung und jeder Theologe hat sicher schon 10 Einteilungen zu diesem Brief gefunden. Ich würde fast behaupten, dieser Brief ist schwer einteilbar. Und ich habe mich jetzt einfach für eine Gliederung entschieden, die so ein bisschen gröber ist und wo wir mit diesen Schlaufen, die dieser Brief ständig macht, besser zurechtkommen und die mir jetzt für diese Predigt dient. Also lasst euch nicht, wenn ich euch hier eine Einteilung präsentiere, davon ablenken, dass die in eurer Bibel anders ist. Es geht ja sowieso um den Inhalt. Also zurück zum Text, wir schauen mal ab Vers 5, dieser Abschnitt über die Gemeinschaft mit Jesus an. Da schreibt der Johannes, das ist die Botschaft, die wir von Jesus Christus gehört haben und die wir euch verkünden. Gott ist Licht, in ihm gibt es keine Spur von Finsternis. Johannes braucht hier den Begriff Licht für Unbeflecktheit und Heiligkeit. Gott ist Licht. In ihm gibt es keine Spur von Finsternis. Er ist heilig, er ist perfekt, er ist vollkommen, er ist ohne das kleinste Makel. Das sagt er uns hier. Und das macht es für uns Menschen ja auch so schwierig, uns Gott zu nähern, weil wir nicht vollkommen sind, weil wir nicht ohne Makel sind, weil wir nicht perfekt sind. In unserer Sündhaftigkeit können wir diesem heiligen Gott unmöglich begegnen. Und darum schreibt er dann in Vers 6 weiter. Wir lügen, wenn wir behaupten, wir haben Gemeinschaft mit Gott und leben doch in der Finsternis. Was wir tun, entspricht dann nicht der Wahrheit. Jetzt, Johannes schreibt hier nicht davon, dass wir sündlos sein könnten. Manchmal versteht man das so. Aber aus meiner Sicht ist das falsch. Er schreibt vielmehr darüber, wie wir mit unserer Sünde leben sollen, die wir ja einfach haben. Verstecken wir sie, die Sünde, oder bringen wir sie ans Licht? Und er sagt, du kannst nicht mit Gott leben, wenn du deine Sünde vor ihm verstecken willst oder versteckst. Es ist sowieso schwierig. Stellt euch mal vor, ihr wollt etwas vor einer allwissenden Person verstecken. Das ist ein wahnsinnig großes Unterfangen, was sicher scheitern wird. Und wenn wir Sünde vor Gott verstecken wollen, dann dienen wir der Sünde. Es gibt noch ein schönes Beispiel in der Bibel, das auch aufzeigt, dass es falsch ist, Sünde vor Gott zu verstecken. Wir wechseln noch schnell in das erste Buch der Bibel, Kapitel 3, 8 bis 10. Da steht, als am Abend ein kühler Wind blies, ging Gott, der Herr, im Garten umher. Der Mann und seine Frau hörten ihn kommen. Da versteckten sie sich vor Gott, dem Herrn, zwischen den Bäumen im Garten. Gott, der Herr, rief den Menschen, fragte, wo bist du? Der Mensch antwortete, ich habe dich im Garten gehört und Angst bekommen. Ich habe mich versteckt, weil ich nackt bin. Oder weil ich mich schäme, könnte man sagen. Adam und Eva haben soeben das erste Mal gesündigt in der Geschichte der Menschheit. Und sie wollten sich verstecken vor Gott. Und es funktioniert nicht. Es geht nicht. Und darauf geht eben Johannes in seinem Brief ein. Und er schreibt dann, wenn wir gleich noch Vers 7 lesen, wenn wir aber im Licht leben, wie Gott selbst im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Dann reinigt uns das Blut von jeder Schuld, das sein Sohn Jesus für uns vergossen hat. Und ja, es ist schrecklich, dass obwohl wir jetzt Kinder Gottes sind und wirklich die Gebote Gottes halten wollen, unser Fleisch immer noch sündigt. Das nervt total. Also mich nervt das. Jede Sünde, die ich tue, denke ich, ich wollte das nicht und schon wieder, es nervt mich. Aber wir könnten jetzt daran verzweifeln oder wir könnten sogar dem Reflex nachgeben, so unserer Scham nachgeben und das dann alles irgendwie so in der Finsternis verstecken. Oder wir machen es, wie es Johannes sagt, und bringen das ans Licht zu Gott. Weil dann haben wir Gemeinschaft mit Gott. Das Problem ist nicht, dass wir ab und zu noch sündigen, sondern das Problem ist, dass wir dann oft innerlich nicht bereit sind, das ans Licht zu bringen. Und das spricht Johannes hier an. Aber wenn wir es ans Licht bringen, dann reinigt uns das Blut von Jesus, steht da, und wir empfangen Vergebung. Er schreibt dann noch in Vers 8 und 10 über etwas Zweites, und zwar, dass es eine Lüge wäre, dass wir denken würden, wir wären sogar ohne Sünde. Und ich habe mir dann überlegt, ich glaube, das ist gar nicht so unser großes Problem. Da sind wir ehrlich genug mit uns. Wir wissen schon, dass wir da ab und zu mal was Falsches machen. Wenn, dann ist wirklich, ich glaube, das Problem, dass wir da nicht bereit sind, das ans Licht zu bringen. Aber falls das unser Problem wäre, dass wir überhaupt nicht denken, dass wir etwas falsch machen, darüber schreibt er eben noch in Vers 8 bis 10. Und jetzt ist ja die Frage, warum schreibt der Johannes das alles auf? Und die Antwort finden wir dann im Kapitel 2 ab Vers 1. Meine Kinder, jetzt haben wir es, meine Kinder, da kommt der Johannes. Das schreibe ich euch, damit ihr keine Schuld auf euch ladet. Okay, wir sollen es ans Licht bringen, damit wir keine Schuld auf uns laden. Wenn aber dennoch jemand schuldig wird, dann haben wir einen Beistand beim Vater, Jesus Christus, der ganz und gar gerecht ist. Er hat unsere Schuld auf sich genommen und uns so mit Gott versöhnt. Und das gilt nicht nur für unsere Schuld, sondern auch für die der ganzen Welt. Wir sollen also Gemeinschaft oder in der Gemeinschaft mit Gott leben. Das bedingt aber erstens, dass wir natürlich Jesus Christus als unseren Erlöser angenommen haben und dann unsere Sünden ans Licht bringen müssen. Und zum Schluss auch, dass wir überhaupt erkennen müssen, dass wir ja Sünde in unserem Leben haben. Und wenn wir das tun, dann dürfen wir wissen, dass unsere Schuld, dass Jesus unsere Schuld auf sich genommen hat und er uns mit dem Vater versöhnt. Das ist ein gewaltiges Bild. Er versöhnt uns mit dem Vater und Gott wird zu unserem Vater. Und so können wir mit Gott in Gemeinschaft leben und nur so. Es gibt keinen anderen Weg. Das ist der einzige. Das ist so wie die Basis, die Johannes hier nochmal erklärt. Und er schreibt natürlich, ich denke schon so an Gläubige, aber er stellt es nochmal sicher. Er ermutigt uns auch, wie wir richtig mit Sünden umgehen können, die wir machen. Und jetzt kommt er dann ab Vers 3 im Kapitel 2 so zu den Kennzeichen von Christen, von wahren Christen. Und das ist jetzt so die Schlaufe. Er kommt im ganzen Brief immer wieder auf diese wahren Kennzeichen zurück. Jetzt in Vers 2 bis 11 beschreibt er einfach mal zwei erste Kennzeichen. Und zwar schreibt er über den Gehorsam und über die Liebe als wahre Kennzeichen der Christen. Wir springen da gleich mal zu diesem Abschnitt. Da geht es jetzt hauptsächlich um den Gehorsam. Ob wir Gott wirklich kennen, erkennen wir daran, dass wir seine Gebote halten, schreibt Johannes. Wer behauptet, ich kenne ihn, aber seine Gebote nicht hält, ist ein Lügner. In ihm wirkt nicht die Wahrheit. Aber wer sich nach dem Wort Gottes richtet, in dem ist die Liebe Gottes wahrhaftig vollendet. Daran können wir ablesen, dass wir mit Gott verbunden sind. Wer von sich sagt, dass er mit Gott verbunden ist, soll auch so leben, wie Jesus gelebt hat. Jetzt gibt es natürlich wieder Menschen, die sagen, ja, aber Jesus hat perfekt gelebt und Johannes meint, dass ich perfekt erleben muss. Ja, das hat er ja vorher extra erklärt, wie wir dann trotzdem mit Sünde umgehen sollen. Das ist nicht der Punkt. Aber der Punkt ist, dass wir, obwohl wir schon wissen, dass wir nicht perfekt sein werden, unbedingt versuchen müssen, die Gebote Gottes trotzdem zu halten. Und wenn jemand kommt und sagt, ah, die Gebote Gottes, das ist Altes Testament, das ist komplett unwichtig, das ist vorbei, dann sagt Johannes uns, passt auf. Er warnt uns hier vor so einer Lehre. Er sagt sogar, wir haben es dann nicht mit einer reinen Lehre zu tun. Der Gehorsam, Gottes Gebote anzuerkennen und die Bereitschaft, dann auch nach ihnen zu leben, ist ein Kennzeichen eines Christen, sagt er. Daran erkennen wir Christen. Ja, Jesus hat unsere Schuld vergeben, aber es muss immer noch unser Bestreben sein, dass wir so leben, wie es Gott von uns möchte. Und dazu gehört einfach, dass wir seine Gebote achten und sie ernsthaft versuchen zu halten. Und ich empfinde dieses ernsthaft zu versuchen manchmal als Anstrengung. Also das mache ich nicht nur so mit links. Das kostet mich teilweise dann doch schon Anstrengung. Und dann gehört halt auch der Frust dazu, wenn es mal wieder nicht geklappt hat und wieder ans Licht gehen damit. Unsere Verfehlung muss einfach ans Licht. Wenn wir uns aber nach den Geboten Gottes richten, dann kommt die Liebe Gottes in uns, verheißt uns Johannes hier auch. Und wenn ich hier noch ganz schnell so an der Predigt von Stefan anknüpfen möchte, und das möchte ich, dann sage ich, fürchte Gott, denk daran, wie mächtig und groß er ist, halte seine Gebote, so gut du es kannst, mit deinem Einsatz, mit Anstrengung, und dann wird Gottes Liebe dich erfüllen. So verheißt es Johannes hier. Und jetzt, das ist, wird Gottes Liebe dich erfüllen, ist etwas anderes, wie nur zu wissen, Gott liebt mich. Oft sagen wir so den Satz, ja, weißt du, Gott liebt dich. Oder ich weiß, Gott liebt mich. Aber das ist Wissen. Und was Johannes hier verheißt, ist viel besser, dass uns die Liebe Gottes erfüllt. Das ist nicht nur etwas, ein Kopfwissen, das ist etwas Großartiges, erfüllt sein von der Liebe Gottes. Und darum sollen wir mit der Hilfe des Heiligen Geistes versuchen, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Also das ist so das erste Merkmal. Und dann ab Vers 7 kommt Johannes auf die Liebe als weiteres Kennzeichen eines Christen zu sprechen. Und zwar sollen wir unsere Glaubensschwestern und Glaubensbrüder lieben, so wie Jesus uns das auch wieder vorgelebt hat. Und damit das aber gelingt, brauchen wir die göttliche Agape-Liebe, von der haben wir dieses Jahr auch schon mal gehört. Und darum hat Johannes uns vorher erklärt, wie wir sie überhaupt bekommen können. Wenn wir Gottes Gebote halten, erfüllt uns Gottes Liebe. Das ist wie der erste Schritt, um überhaupt erfüllt zu sein von dieser Liebe, damit wir überhaupt dann in dieser Liebe den Glaubensgeschwistern begegnen können. Ich lese euch mal noch Vers 10 vor. Wer seinen Bruder oder seine Schwester liebt, bleibt im Licht. Und dort sollen wir sein. In ihm gibt es nichts, was ihn vom Glauben abbringen kann. Und dann der Gegensatz dazu, der Vers 11. Aber wer seinen Bruder oder seine Schwester hasst, lebt in der Finsternis. Er irrt in der Finsternis umher und weiß nicht, wohin er geht. Denn die Finsternis hat seine Augen blind gemacht. Das ist wirklich ein großer Kontrast. Und Johannes schreibt hier nur von zwei Möglichkeiten. Oft denken wir ja noch, ja, es ist jetzt ein bisschen schwierig mit Liebe und so, aber es ist auch nicht gerade Hass, also es ist schon gut. Aber Johannes schreibt hier nur zwei Varianten. Liebe oder Hass, Leben im Licht oder Leben in der Finsternis. Und an dem Umgang mit den Geboten und der Liebe zu seinen Glaubensgeschwistern können wir also einschätzen, ob jemand im Licht lebt oder nicht. Lehrt uns Johannes. Und ich weiß, wir sollen nicht richten. Das steht uns nicht zu. Besonders natürlich eben mit anderen Menschen sollen wir nicht richten. Aber zu unserem eigenen Schutz sollen wir anhand von verschiedenen Merkmalen erkennen können, ob jemand im Licht lebt oder nicht, ob ich seinen Worten folgen will oder nicht, ob ich seiner Lehre folgen möchte oder nicht. Das gibt uns Johannes hier zu unserem eigenen Schutz. So, und jetzt noch zum letzten Abschnitt, der ist nicht mehr allzu lang, zu den Versen 12 bis 17. Das ist noch einmal ein separates Anliegen, was Johannes hier nochmal vorbringt, und er sagt, wir sollen nicht in der Welt leben. Ich lese euch Verse 15 bis 17 noch vor. Ihr sollt nicht in dieser Welt, ihr sollt nicht diese Welt lieben und auch nicht das, was in der Welt ist. Wenn jemand diese Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in ihm. Ja, weil wir schon die Welt lieben und dieser Raum dann irgendwie gefüllt ist. Das alles gehört zu dieser Welt. Die selbstsüchtigen Wünsche, die gierigen Blicke und das Prahlen mit Wohlstand. Das alles kommt nicht vom Vater, sondern stammt aus dieser Welt. Diese Welt und ihre Gier vergehen. Aber wer tut, was Gott will, bleibt in Ewigkeit mit ihm verbunden. Und eigentlich treffen wir hier bereits auf so eine erste Schlaufe, die Johannes ja immer wieder einbaut. Denn wir hören hier die Aussage, wir sollen Gottes Gebote halten, nochmals. Einfach von der anderen Seite her präsentiert. Hier beschreibt Johannes, was es für unser Leben bedeuten kann, wenn wir Gottes Gebote halten. Vordergründig könnte man denken, wir würden etwas verlieren, wenn wir so leben. Also es wäre doch schön, man könnte mal ein bisschen prahlen. Man könnte seinen großen Besitz irgendwie mit dem angeben oder so. Aber Johannes sagt, wir sollen nicht so leben, denn wenn wir nicht so leben, dann werden wir mit Gottes Liebe erfüllt, hat er uns ja vorher gesagt. Also wir sollen nicht in diese Welt eintauchen, sondern wir sollen die Gebote Gottes halten, weil darin uns die Liebe Gottes verheißen ist. Und diese Liebe ist unendlich viel besser als alles, was diese Welt uns bieten kann. Der Teufel will uns immer einreden, wir verpassen hier etwas, wir brauchen noch das, wir müssen noch dieses erleben und jenes tun und dann sind wir dann endlich glücklich. Das ist so die Stimme des Teufels. Nur noch das, um danach, und dann sagt er uns, und jetzt noch das. Und Johannes macht hier so wie das Kontrastprogramm und er sagt, haltet euch an Gott und an seine Gebote und dann kommt die Liebe Gottes in euch. Und eigentlich ist das alles, was wir wollen. Unser Herz sehnt sich ja von ganzer Kraft nach dieser Liebe. Und wir möchten mit der erfüllt sein. Und es lohnt sich, wenn wir uns nach dieser Liebe ausstrecken, wenn wir uns dafür, oder wenn das auch anstrengend ist, dass wir es trotzdem machen. Johannes möchte, dass wir uns nicht ablenken lassen von dieser Welt und fokussiert bleiben auf Gott und diese Liebe, die er uns geben will. Und vielleicht ist dieses Fokussiertbleiben auf Gott gleich noch ein weiteres Merkmal, das Johannes hier präsentiert. Dass wir nicht schnell uns ablenken lassen. Wir sind nicht gefeilt davon, das weiß ich. Aber dass immer wieder zurückkommen und versuchen, fokussiert zu sein auf Gott. Um das geht's. So, das war der erste Abschnitt. Die erste Predigt über diesen ersten Johannesbrief. Und ich weiß, dass das jetzt eine große Portion war, Kapitel 1,1 bis 2,17. Aber jetzt die gute Nachricht, du hast jetzt 3 Wochen Zeit, bis der nächste Teil kommt. Stell dir mal vor, da hast du richtig viel Zeit. Da hast du Zeit, diesen Bibeltext, ja, ich weiß auch nicht, mehrmals zu lesen. Du hast Zeit, deine Gedanken zu machen. Du hast Zeit, das alles nochmal durchzudenken und zu nachvollziehen. Und ich lade dich dazu ein. Ich glaube, dieser Johannestext, das ist gut, dass der gepredigt wird, unbedingt. Aber ich glaube, es ist auch notwendig, dass wir da selber nochmal eintauchen. Und mein Job, oder ich verstehe mich heute so, oder mit dieser Bibelreihe, Predigtreihe so, ich will euch Anstoß geben, ich möchte euch motivieren, ich möchte euch ermutigen, ich möchte euch herausfordern und dann liegt es ein wenig an euch, ob ihr darauf eingeht und ob ihr da wirklich dem Johannes Raum geben wollt, dem Wort Gottes oder nicht. Aber ich lade dazu ein und ich bete mit uns. Mein Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort. Es ist immer wieder überraschend. Dein Wort, 66 Bücher, 40 Verfasser, es ist so unterschiedlich. Und dennoch, es ist dein Wort. Ich finde, wir sehen immer die Handschrift von deinem Heiligen Geist darin. Und auch hier, dieser Brief, der will zu uns reden, Vater. Und ich bitte dich, hilf uns zu hören. Hilf uns zu verstehen, was er uns sagen will. Es sind einfache Sätze, kurze Sätze, einfache Worte, aber eine große Herausforderung. Aber Jesus, mich ermutigt diese Wahrheit, dass wenn ich etwas gemacht habe, was nicht gut ist, dass es ans Licht soll. Und ich wünsche mir, dass das uns alle ermutigt. Dass wir bereit sind, Sachen ans Licht zu bringen und so in der Gemeinschaft mit Gott zu bleiben. Danke, wenn du uns da hilfst. Du kannst jedem Einzelnen, wenn er diesen Text nochmal durchliest, wirklich die Punkte zeigen, Jesus, wo du denkst, dass sie für ihn wichtig sind. Danke, dass du da jetzt mit uns kommst. Amen.